und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute spreche ich mit Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm. Ja, und wenn du dich fragst, wie du in deiner Partnerschaft mehr zu deinen eigenen Bedürfnissen stehen kannst und wie du damit umgehst, wenn dein Partner sich gegen deine persönliche Weiterentwicklung wehrt, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der ich heute mit Dr. Sharon Brehm spreche. Sie ist Paartherapeutin und Bestseller-Autorin und wir sprechen über ein Thema, das gerade für Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, unglaublich wichtig ist, nämlich Abgrenzung und in diesem Fall Abgrenzung in der Partnerschaft. Weil ganz viele Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, sind oft sehr überangepasst. Das heißt, sie sagen viel zu oft Ja, wenn sie eigentlich Nein denken und schlucken auch oft wortwörtlich ihre Wut mit dem Essen runter. In diesem Interview schauen wir uns an, was passiert, wenn du beginnst, dich klarer abzugrenzen, wie du lernst, wirklich für dich einzustehen und für deine Bedürfnisse und eben auch, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner am Anfang vielleicht sogar in den Widerstand geht. Du kannst also sehr gespannt sein. Bevor es aber gleich losgeht, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, dass ich am 18.12. um 20 Uhr wieder meinen Wunderworkshop halte, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Und ich freue mich schon sehr auf alle, die live dabei sind. Falls du an dem Abend jedoch keine Zeit haben solltest, melde dich bitte trotzdem an. Du bekommst nämlich durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und anmelden kannst du dich über den Link in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder du kommst mich einfach bei Instagram besuchen, da freue ich mich sowieso immer sehr. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und auch dort über den Link in der Bio wirst du zum Wunder-Workshop weitergeleitet. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sharon, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Hallo, ich freue mich erstmal, dass ihr alle zuhört. Ich heiße mit Vornamen Sharon, das habt ihr schon gehört und mein Nachname ist Brehm. Ich bin also Dr. Sharon Brehm. Und ich bin in allererster Linie Paartherapeutin. Und zu mir kommen vor allem Personenpaare wie Einzelpersonen, die sagen, oh, eigentlich hatten wir mal eine wahnsinnig schöne Beziehung. Und jetzt ist sie irgendwie hops gegangen, weil wir uns mehr streiten, weil dauernd Missverständnisse da sind, weil die Erotik fehlt. Und ich habe in meiner Arbeit gemerkt, dass ganz viele von uns sagen, wir müssen eigentlich an der Kommunikation arbeiten, womit ich erstmal mitgehe. Aber ich habe auch gemerkt, egal was für schöne Wörter jemand benutzt, wenn die emotionale Sicherheit fehlt, dann kommt es trotzdem zu Missverständnissen. Also selbst wenn ich dir sage, du bist die allerschönste Person auf der ganzen weiten Welt und ich liebe dich und ich will mein Leben mit dir verbringen und du denkst dir, die Person lügt doch, dann haben all diese schönen Wörter nichts gebracht, oder?
Ja, definitiv. Und das bedeutet ja nicht, dass das Gegenüber wirklich lügt, sondern das hat ja im Kern dann immer was mit unseren tiefer liegenden Glaubenssätzen, unserem Grundgefühl, mit dem wir durchs Leben gehen, zu tun, oder?
Genau. Also es kann sein, dass die andere Person vielleicht nicht die Wahrheit sagt, kann aber auch sein, dass du mit einer Brille auf das Gesagte schaust.
Genau. Ja, da werden wir gleich wahrscheinlich noch tief einsteigen, was du bei deiner Vorstellung noch nicht gesagt hast. Du bist auch Autorin mittlerweile, sogar Spiegel-Bestseller-Autorin und hast ein wunderbares Buch geschrieben, Wiederhergestellt, wie emotionale Heilung mehr Vertrauen, Nähe und Lebendigkeit in deine Beziehung bringt. Und da sind wir ja dann mit dem Untertitel sozusagen schon voll im Thema. Magst du uns ein bisschen erzählen, also um was es in dem Buch geht, was da so sozusagen deine Motivation auch war, dieses Buch zu schreiben?
Super gerne und schön, dass du sagst. Ja, ich bin so dankbar über diesen Bestseller, weil nicht nur wegen Fame oder sondern was es ja dann bedeutet, dass ganz viele von uns sagen, wir möchten in unseren Beziehungen heilen. Und in dem Buch geht es um Folgendes. Ganz oft beginnen wir eben ganz verliebt in einer Beziehung und merken dann aber irgendwann, es gibt immer mehr Missverständnisse und irgendwie kommen wir nicht zusammen. Und umso mehr Missverständnisse da sind, umso mehr oder umso lauter sind unsere negativen Glaubenssätze und umso lauter unsere negativen Glaubenssätze sind, desto eher greifen wir zu unseren Schutzmechanismen. Und mit unseren Schutzmechanismen wie Nörgeln, Zurückzug, Abstand, Distanz, desto mehr verletzen wir die andere Person. Und das wiederum bringt die andere Person zum Zweifeln, setzt sie mit ihren negativen Glaubenssätzen auseinander. Und dann fängt die andere Person an, vielleicht uns auch wieder zu verletzen. Gar nicht absichtlich, gar nicht, weil sie Lust hat, uns zu verletzen, sondern weil sie verletzt ist. Und ich finde, das ist wahnsinnig schade. Und man kann ganz, ganz viel, ja, sich vor Augen halten, um sich eben nicht mehr weiter zu verletzen und vor allem auch miteinander zu heilen.
Ja, und beginnt die Heilung sozusagen, also würdest du sagen, ist es immer ein Miteinander oder ist es erstmal ein auf mich schauen, damit ich mich erstmal besser verstehe, um dann auch den anderen und diese ganzen Dynamiken, die da ja wirken, zu verstehen?
Ich glaube, es ist ein gleichzeitig,
Mhm.
oder? Also, wir können überall anfangen. Also, wenn ich jetzt alleine den Podcast höre und mir denke, oder das Buch lese, dann kann ich auch für mich alleine schon mal an diesen alten Glaubenssätzen arbeiten. Aber in den meisten Beziehungen ist man ja mit jemandem zusammen, der sagt, hey, ich will auch, dass es dir gut geht. Und ich will auch, dass es mir gut geht. Und wenn ich was anderes mache, weil ich zum Beispiel meine Glaubenssätze hinterfrage, dann reagiert ja auch mein Gegenüber nochmal anders. Und in dem Moment, in dem mein Gegenüber anders reagiert, heilt es ja was mit mir. Okay, die Person zieht sich nicht zurück, sondern die bleibt da. Ah, spannend, okay. Also es ist oft ein Miteinander. Was sagst du denn dazu? Wie ist es in deinen Coachings?
Du meinst jetzt bei meinen Teilnehmern oder bei mir persönlich?
So, wenn ich beides fragen darf, würde ich auch beides gerne fragen.
Ja, also ich glaube, es ist prinzipiell eben immer so, dass wenn wir uns selbst verändern, dass sich automatisch auch eine Beziehungsdynamik verändert. Und natürlich muss ja die Voraussetzung, eben wie du gesagt hast, du hast gerade schön gesagt, in den meisten Fällen will ja unser Partner auch, dass es uns gut geht, aber in manchen Fällen sind eben auch manche Partner überhaupt nicht reflektiert, ne? Und das erlebe ich auch in meinen Coachings oft, dass eben, ne, die Menschen, die zu mir kommen, die sind ja sozusagen auf dem Weg, sich immer mehr selbst zu reflektieren, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen, an ihren Themen zu arbeiten. Und das ist ja eine Entscheidung, die der Mensch getroffen hat, ne? Und da passiert ja was in einem. Und es bedeutet aber nicht immer gleichzeitig, dass der Partner dann das gerade auch so gut findet, ne? Also wenn man da in so langjährigen, verstrickten Beziehungen sind und der eine Partner fällt die Entscheidung, ich möchte mich jetzt verändern, ich möchte eben an mir arbeiten, dann ist das manchmal auch wie so eine Bedrohung, nehme ich das wahr von dem Partner, ne? Weil wir Menschen, prinzipiell ist es ja so, dass wir uns immer erstmal gegen Veränderung wehren, weil wir Angst vor Veränderung haben, weil dann einfach die Vorhersehbarkeit fehlt. Und wenn man sich selbst dazu entscheidet, oder man muss sich ja auch immer selbst dazu entscheiden, ne, sonst verändert man sich ja nicht, ne? Und wenn dann der eine Partner sich verändert, das erlebe ich oft eben in meinen Coachings, dass dann der Partner sozusagen da erstmal Ängste hat und erstmal in den Widerstand geht und da nicht so mitziehen will. Nicht immer. Also es gibt auch ganz, ganz tolle Partner. Mir berichten auch ganz viele Teilnehmerinnen, hey, mein Partner hat das Programm im Stillen mitgemacht. Und das ist total schön. Also da gibt es genauso viele davon. Aber es gibt eben auch die Fälle, ja, wo erstmal zumindest, ne, und da sage ich halt auch immer, dann man muss seinem Partner ja auch Zeit geben, weil wenn man selber gerade die Entscheidung getroffen hat, dann hat man die ja bewusst getroffen und das kann man niemanden dazu zwingen und eben auch mit diesen Ängsten dann umzugehen von dem Partner ist, glaube ich, auch ganz wichtig und dem eben auch die Zeit lassen, ja, oder vielleicht eher anstatt irgendwie belehrend oder unter Druck zu setzen, dann eben mit gutem Vorbild, sag ich mal, vorausgehen und inspirieren. Ja.
Und das, was du sagst, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass man das weiß, damit man es nicht persönlich nimmt.
Ja,
Denn
genau.
ganz oft, wenn wir was verändern und das ist positiv, in den meisten Fällen reagiert das Gegenüber mit Skepsis oder mit Unsicherheit oder mit, ist das denn jetzt wirklich so? Und das nicht aus bösem Willen oder weil die Veränderung an sich schlecht ist. Aber ich meine, viele Leute würden jetzt nicht Nein sagen zu 1 Million Euro. Aber wenn dir jetzt jemand auf der Straße einfach dir entgegenkommt und sagt, du, Julia, ich hätte da 1 Million Euro für dich. Natürlich würdest du dich freuen, aber ein Teil von dir wäre auch, oh, wo ist denn der Haken? Und diese
Genau.
Skepsis erleben wir ganz oft als Widerstand. So, oh, okay, jetzt verändert sich was. Oder er, und jetzt geht er mehr in die Selbstliebe oder er kümmert sich mehr um sein Essen oder er setzt Grenzen. Irgendwie gut, aber irgendwie auch komisch. Und was bedeutet das jetzt? Wo ist da der Haken? Muss ich jetzt auch irgendwas machen oder muss ich jetzt auch irgendwie? Und wenn ich aber weiß, dass das eine normale Reaktion ist, mit der ich fast rechnen muss, wenn ich was Positives verändere, dann freut man sich fast ein bisschen auf die Skepsis.
Ja, also eben, man kann da selber dann eben besser mit umgehen. Das ist ein guter Punkt, mit eben das nicht persönlich zu nehmen oder na, mein Partner will mich jetzt sabotieren. Ich sage immer, ein Verständnis dafür haben, einfach Verständnis. Das ist erstmal, weil das Gefühl, was darunter liegt, ist ja nicht, ich will meinen Partner sabotieren, sondern das ist ja eine Angst. Ne? Und
Total.
wenn man da sich reinversetzt und sagt, okay, der hat jetzt gerade einfach Angst, was passiert da? Und die Angst darunter ist ja dann wieder, ne, der will mich nicht verlieren. Also eigentlich bedeutet das ja wieder Wertschätzung. Ne? Also eigentlich ist es ein Kompliment, weil wenn es dem Partner total egal wäre, dann würde er auch keine Angst haben. Ne?
Stimmt.
Gibt es auch
Ja,
die Fälle, da
total.
wo einfach komplett Desinteresse da ist. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer, als wenn man merkt, da bewegt sich auch emotional bei meinem Partner etwas.
Stimmt. So das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern so Desinteresse.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch die schlimmste Bestrafung überhaupt. Ne? Also wenn man einfach merkt, man hat gar keine Bedeutung. Ne?
Und ich glaube, das, was du sagst, wir wollen ja Resonanz. Na, also wenn ich was verändere, natürlich will ich, dass mein Partner, meine Partnerin das bemerkt.
Ja.
Manchmal fällt es mir schwer, das dann auch zu sehen, oder kommt vielleicht auch etwas, da kommt eine Bewertung oder vielleicht sogar eine negative Bewertung. Und gleichzeitig ist es eben, da geht jemand mit mir in Resonanz und setzt sich mit mir auseinander. Oder hat auch, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie dann sowas geäußert wird. So ist das mit der Intention, ich sage dir das, weil ich mit dir ehrlich sein will, oder sage ich dir das jetzt, um was kaputt zu machen. Aber dieses Thema, ich gehe mit dir in Resonanz, ich spüre dich, ich schaue, was deine Veränderung mit mir macht. Ich schwinge mit, ich lasse das so nachwirken. Das ist eigentlich ein großes Geschenk.
Ja, definitiv. Und ja, was ich auch oft beobachte, ist eben, manchmal bedeutet ja auch Veränderung dann erstmal ein bisschen, ja, ich sag mal, für einen Partner, gerade jetzt bei Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, vermehrt Frauen. Und viele davon eben auch Frauen, die, ich sag mal, eher überangepasst sind, die, oder ein Helfersyndrom haben, ne, sehr, denen es schwerfällt, Grenzen zu ziehen, die immer sehr viel eben für andere tun. Und das ist ja, das ist eben auch ein großer Punkt, warum viele Menschen essen, um sozusagen den dadurch entstandenen Stress, der ja da mit einhergeht, zu kompensieren. Ne? Das ist dann meine Me-Time, da kann ich mal kurz mich einfach gehen lassen, einen Moment mal nicht irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen oder in irgendwelchen Zwängen sein. Ne? Also es ist ganz oft ein Ventil eben, weil es ja eben in meiner Feststellung einfach so ist, dass ganz, ganz viele ja sehr, sehr überangepasst sind. Und das bedeutet ja auch, oder was ich auch in meinen Coachings mitgebe, oder was ich, ne, wo wir dran auch arbeiten, ist eben auch gesunde Grenzen zu ziehen und mal Nein zu sagen, wenn man Nein meint. Und natürlich bedeutet das dann für einen Partner. Also das ist natürlich erstmal sehr irritierend und macht eben auch Angst, weil wenn man gewohnt ist, ne, man hat eine lange Partnerschaft und die Frau macht immer alles. Und plötzlich sagt sie, hey, vielleicht magst du auch mal was kochen oder einkaufen gehen oder kannst du mich hier und da unterstützen? Ne? Dann ist das natürlich sehr ungewohnt und auch erstmal unbequem, für den Partner. Ne?
Klar, diese Fürsorge, die man dann für andere hat, wir vergessen, dass das ein riesiger Luxus ist oder auch ein Privileg. Aber ich finde auch, wenn, ich weiß nicht, wenn ich dir ein Geschenk mache, dann mache ich das ja aus vollstem Herzen. Aber wenn ich dir ein Geschenk mache, aber ich weiß, ich muss dir das machen, dann war das nie ein Geschenk, dann war das nie eine Einladung, dann war das nie etwas, was ich aus Liebe mache, sondern immer ein Zwang. Und ich glaube, diese Überanpassung beginnt hier erstmal aus ganz viel Liebe. Ich finde dich toll, ich will dich unterstützen, ich will für dich da sein. Um dann zu merken, oh, das ist aber eigentlich ganz praktisch, wenn die andere Person mir so viel Liebe gibt und ich gar nichts zurückgeben muss. Und das nochmal zu hinterfragen und zu sagen, stopp mal, da ist ganz viel Liebe und das ist gar nicht, dass ich nie wieder was Liebevolles für dich tun werde. Aber ich möchte eine Beziehung auf Augenhöhe. Und ich glaube, die willst du auch. Weil die Nachteile davon, dass ich das weitermache, das schlägt irgendwann um. Dann wird es so ein Groll, so ein innerlicher. Oder dann ist diese Liebe gar keine Liebe mehr, sondern ist es eher Gewohnheit und Bequemlichkeit für die andere Person. Und das ist ein ganz schön höher Preis für Beziehungen.
Ja,
Und da kann.
definitiv. Also ich glaube, es geht ja noch ein Stück weiter zurück, weil natürlich haben wir Fürsorge, weil wir unseren Partner toll finden, gerade am Anfang, und weil wir ihn lieben und weil wir auch für ihn da sein wollen. Aber ich glaube, bei vielen geht das ja wirklich bis in die Kindheit zurück, dass es eben auch da eine große Angst dahinter steckt und sozusagen das Bedürfnis dahinter steckt. Ja, oder das Gefühl, sage ich mal, dahinter steckt, wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht geliebt. Das heißt, ne, da ist ja ein Druck sozusagen dahinter, der von der Seite von innen kommt, wo eine Angst dahinter steht, dass ja, wenn man Nein sagt, wenn man sich abgrenzt, wenn man nicht immer alles macht, dann ja, wird man verlassen oder eben nicht wertgeschätzt, nicht geliebt, nicht gesehen, nicht gehört. Ne? Und das sind ja wirklich Muster, die ja schon sehr, sehr früh in der Kindheit beginnen, ne? Und sich da vielleicht auch im ersten Schritt das erstmal selbst bewusst zu machen, ne? Dass man natürlich das aus Liebe macht, aber auch, weil man denkt, so bekommt man Liebe oder so funktioniert Liebe, ne? Das macht ja Liebe eher so zu einem Tauschgeschäft, ne?
Was ich so spannend finde, weil du hast vollkommen recht, wir haben manchmal so wirklich uralte Glaubenssätze. Und selbst beim Auflösen dieser Glaubenssätze kommen die manchmal hoch, ne? Weil du versuchst ja was zu verändern, du sagst, ich mache jetzt Grenzen oder ich mache was für mich oder ich erlaube mir Nein zu sagen. Und dann schaue ich auf die Reaktion der anderen Person noch mit meinem Glaubenssatz. Ah, okay, die Person ist jetzt nicht total überwältigt, verfreudet, sondern die wartet erstmal ab. Vielleicht liebt sie mich nicht mehr. Oder die Person sagt jetzt erstmal, komisch. Ja, vielleicht liebt sie mich nicht mehr. Das heißt, da ist auch nochmal so ein Moment, da darf ich kurz nachgucken. Stimmt es denn? Ich darf sogar nachfragen. So, hey, ich habe dir vorhin jetzt eine Grenze gesetzt. Findest du jetzt, ich bin ein ganz furchtbarer Mensch, ich bin ein schlechter Mensch? Und in dem Augenblick kann die andere Person, in dem Augenblick kann Heilung passieren, weil die andere Person sagt, nee, überhaupt nicht. Du bist kein schlechter Mensch. Ich bin ein bisschen irritiert. Oder ich fand das davor irgendwie ganz nett, dass es so war. Oder ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Aber ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du es lernst. Und selbst wenn sie sowas sagt wie, du, ich kann es voll verstehen und ich liebe dich immer noch, die Art und Weise, wie du es gesagt hast, war ein bisschen scharf. Dann dürfen wir uns darauf fokussieren, stimmt, die Person, wir lernen gerade Grenzen zu setzen, da sind wir manchmal schon. Aber die Person bestätigt eigentlich nicht unseren alten Glaubenssatz. Die gibt uns eine Möglichkeit zu heilen. Die sagt, hey, selbst wenn ich mal schroff bin, selbst wenn ich mal egoistisch in Anführungsstrichen bin, dann bin ich immer noch ein liebenswerter Mensch.
Ja, definitiv. Und super schön. Das heißt, ja, Kommunikation ist ganz wichtig, ne? Dass wir den Partner eben auch in diesen Prozess mit einziehen und nicht plötzlich einfach nur Grenzen setzen und gar nicht vielleicht eben auch ihn mit einbeziehen oder sie mit einbeziehen, warum wir das gerade machen und warum das auch gerade wichtig für uns und unser Wohlbefinden, unser Glück, unsere Gesundheit ist, ne?
Und das, was du sagst, macht ja Sinn, weil stell dir vor, du bist auf der anderen Seite. Und plötzlich macht die Person, die du seit 5, seit 10, seit 2 Jahren kennst, macht komplett was anderes und du hast keine Ahnung, wieso. Das ist dann plötzlich wie eine Blackbox und natürlich verunsichert das. Natürlich ist das erstmal nicht emotional sicher, wenn ich nicht verstehe, warum verändert sich da jemand oder was ist das Ziel dahinter oder wo geht das hin?
Ja, also immer offen sozusagen darüber sprechen und über nicht nur was man macht, sondern auch die Gefühle dahinter, oder?
Ja, oder auch die Intention oder auch zu sagen, wo darf es denn hingehen? Oder sogar in den Austausch zu gehen, hey, wie war das denn jetzt für dich, als ich die Grenze gesetzt habe? Wir haben also diese Angst, dass das vielleicht schlecht ist. Die müssen wir uns ja nicht alleine beantworten. Da dürfen wir in den Austausch gehen.
Ja.
Und das Schöne
Okay.
ist, ich erlebe in meinen Co also meinen Therapiesitzungen, in den Coachings, die ich habe, wenn wir uns so verletzlich machen und sagen, hey, ich will eine Grenze setzen, ich habe aber Angst, dass du dann findest, ich bin nicht mehr deine Traumfrau, ich bin dann schlecht, was auch immer. Wenn wir der anderen Person das so verletzlich sagen, also in den allermeisten Fällen reagiert das Gegenüber total gerührt, weil wir dann die Person ganz nah so in unser Herz reinholen. Und für uns ist das klar, wir denken uns, die Person müsste das doch wissen, das. Aber die andere Person weiß es eben nicht, weil die ganz andere Glaubenssätze hat. Die hat vielleicht nicht den Glaubenssatz, ich muss mich immer anpassen, ich muss mich zurücknehmen, sondern vielleicht hat die den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Oder die hat den Glaubenssatz, ich kann mich eh auf niemanden verlassen. Das heißt, dass du so reagierst und dass das deine Lernaufgabe ist, kann die nicht nachvollziehen, weil die eine ganz andere Lernaufgabe hat.
Ja, und das ist ja auch spannend, ne? Wenn du jetzt, wenn dein Gegenüber oder dein Partner dann zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich kann mich auf niemanden verlassen und ist gewohnt, ne, dass wie die Beziehung läuft und alles ist immer so, wie es ist und plötzlich verändert sich was, das triggert ja auch dann seinen Glaubenssatz, ne? Jetzt kann ich mich auch auf meinen Partner plötzlich nicht mehr verlassen, ist jetzt ganz anders, macht sein eigenes Ding und ne, also und dann
Ja, voll. Und wenn ich
ja.
das dann mehr, wenn ich aber das weiß, wenn ich sage, mein Glaubenssatz ist, ich muss immer für alle anderen da sein. Und die Person das weiß und sagt, oh Mist, nee, das will ich nicht. Ich kann ja auch für meinen Partner da sein. Ah, und das hat nichts damit zu tun, dass ich hier nicht mehr wichtig bin oder dass ich mich nicht verlassen kann. So, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann ich mich drauf verlassen. Ich habe halt jetzt diese Luxusmomente nicht mehr, dass die andere Person mir das Butterbrot schmiert oder so Geschichten. Und das
Ja.
hilft total, da rauszukommen. Und es halt ja auch dann was bei dir. Ah, ich muss mich nicht mehr anpassen, das ist okay. Aber auch bei der anderen Person vielleicht. Ah, okay. Wir können Veränderungen gemeinsam gehen. Wie cool ist das denn? Irgendwie ungewohnt, aber cool.
Ja, und ich finde es so spannend und so schön, wenn man sich in einer Beziehung, also ich sage eh immer, ne, also Beziehungen, egal in welcher Form, sind halt, sind Persönlichkeitsentwicklung pur, ne? Also wenn wir alle alleine auf einer Insel leben würden, dann wäre alles einfacher in Führungsstrichen, aber nicht schöner, weil wir brauchen ja Verbindungen zu Menschen, ne? Und das braucht einfach auch ja, Achtsamkeit und auch Fokus und Arbeit auch daran, ne? Also wie, also ich sage immer, wenn wir so viel Zeit, wie wir in unsere Arbeit oder in unsere Hobbys stecken würden, in unsere Beziehung stecken würden, dann hätten wir wahrscheinlich alle ein schöneres Leben, weil da lohnt sich's wirklich, ne? Die Energie reinzustecken, weil eigentlich ist das, was uns am meisten nährt, sind menschliche Verbindungen und das Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit. Ne?
Und wenn ich da was ergänzen darf, so gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Veränderung sind ja auch die Dinge, weshalb wir noch lange glücklich in Beziehung und auch irgendwie verliebt sind. Ganz viele sagen, oh, irgendwann bin ich nicht mehr verliebt, weil sie, ich sag mal, so einen Aktualisierungsprozess gar nicht mehr mitgegangen sind. Ich weiß dann einfach nicht mehr, wer ist mein Partner. Aber wahrscheinlich die Julia von einem Jahr oder die Sharon von einem Jahr, da hat sich was getan. Und das mitzugehen und das immer wieder zu merken, ah, da ist was Neues. Dadurch entsteht ja Verliebtheit. Dadurch entsteht ja Aufregung. Das heißt, dieses kontinuierliche Verändern und auch dieses Herausfinden wollen, wer bist du denn in dieser neuen Veränderung und wer bin ich denn, wenn du dich so veränderst, macht es ja irgendwie spannend, oder?
Ja, definitiv. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass eben, wenn man sozusagen das nicht macht, wenn beide so ihr Ding machen, dann verliert man sich eben. Also ich war 18 Jahre in einer Beziehung und ist vor jetzt circa 3 Jahren haben wir uns getrennt, was ja sehr schwierig für mich war. Sehr, sehr, sehr schwierig.
Klar, macht
Größtes, aber
Sinn.
auch, ja, aber auch diese Trennung, das, was in meinem Leben, also ich habe mich noch nie so, ja, in so kurzer Zeit bin ich mir selbst so viel näher gekommen, aber weil wir uns beide in der Beziehung irgendwann mal verloren haben, ne? Wir sind halt sehr jung zusammengekommen, ich war 19, also da ist man ja noch nicht so mega selbstreflektiert, ne? Und dann kommt man ja auch in solche, also eben bauen sich ja Muster auf und was unser Grundproblem, und deswegen komme ich gerade drauf, war, dass, also ich glaube, vermehrt, muss ich sagen, ohne jetzt den Finger auf ihn zu richten, ich hatte auch, natürlich auch 50% der Anteile, aber was das jetzt angeht, er hatte immer so ein Bild von mir, also er ist wie so hängen geblieben mit diesem Julia, die 19-jährige Julia, ne? Und ich bin 40 mittlerweile, ne? Und natürlich habe ich, also hat mein Ich heute nicht mehr so viel mit der 19-jährigen Julia zusammen zu tun, ne? Und da er ist halt immer von meinen Reaktionen, also er hat wie so immer erwartet, dass ich so reagiere wie damals, ne? Und ich hatte so das Gefühl, und das war eben mein größtes Gefühl, ich kann mich persönlich in der Beziehung nicht entwickeln, weil ich wie, also bei ihm wie so ein Standbild bin und er nicht sieht, wie viel, und in so vielen Jahren passiert so,
Ja,
so,
es
so
passt so
viel,
viel.
ne?
Es passiert,
Ja.
und ich glaube, das, was du sagst, das passiert so leider so oft. Wir verlieben uns in die Person und dann behalten wir genau das im Kopf, wie die Person mal war. Und wir sehen immer nicht auch diese kleinen Veränderungsschritte. Ne, so, ah, okay, jetzt hat sich hier Grenzen gesetzt, jetzt kann sie da ein bisschen besser Grenzen setzen. Wir haben, du hast gesagt, Standbild. Und das ist eine Art von, das ist unglaublich schmerzhaft, wenn du mit immer wieder deiner alten Version von dir konfrontiert wirst und das Gefühl hast, ich komme da gar nicht raus.
Ja, und das ist auch irgendwann, also auch wenn dieses Wort vermehrt gebraucht wird, aber irgendwann ist auch toxisch, ne? Weil man sich, ja, weil man sich wie gefangen fühlt, sozusagen in seiner alten Version, weil natürlich, wenn der andere davon ausgeht, dann macht man ja selber auch oft den Fehler, dass man dann ja auch genauso wieder reagiert, wie man immer reagiert hat. Also man ist so in diesen Mustern dann drin, ne? Und das ja, erlebe ich als sehr schwierig. Und deswegen auch nochmal zu dem, was wir zu Beginn gesagt haben, ne? Es ist natürlich, was wir jetzt besprechen über Kommunikation und, ne, miteinander wachsen. Das setzt ja aber schon voraus, dass der Partner eben da auch gewillt ist oder ein bestimmtes Level an Selbstbewusstsein beziehungsweise, ne, die Fähigkeit zur Selbstreflexion hat. Und was machen wir denn, wenn er die nicht hat, wenn er einfach es nicht sieht, nicht sehen will? Ne? Wie gehen wir damit um?
Also, wie gehen wir damit um, wenn unser Partner partout nicht hinschauen will? Und ich glaube, oder das machen wir ja selbst auch. Ich glaube, was da einmal darunter liegt, ist, dass wir oft nicht, also uns selber schützen wollen und wir auch eine andere Intention hatten. Also was ich oft erlebe in Beziehungen oder in, ja, quasi in Therapien, ist, dass eine Person eine wirklich positive Intention hatte. Oder deren Person, also zumindest die Intention war nie, ich verletze dich. Und zu merken, mit meinem Verhalten, was eigentlich gut gemeint war, verletze ich dich, das ist ein Sprung. Und ich merke, ganz oft bleibt man in diesem, aber ich wollte dich doch nicht verletzen, und fängt dann an, sich zu rechtfertigen oder andere Gründe aufzuzeigen oder vielleicht sogar den Finger auf die andere Person zu schicken. So, du hast, weil du das gemacht hast, habe ich so reagiert. Damit sagen wir im Subtext, eigentlich, ich wollte dich nicht verletzen. Aber es würde so viel Druck rausnehmen, wenn wir sagen, ich wollte dich nicht verletzen. Ich habe so reagiert, wie ich reagiert habe. Meine Intention war nie, dich zu verletzen. Und trotzdem kann ich verstehen, dass von meiner Intention auf den Effekt, die Konsequenz, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind. Aber das ist
Ja.
ein Sprung. Also ich weiß emotional, dass das manchmal nicht so leicht ist, weil da auch unten drunter ein negativer Glaubenssatz liegt. Oder ein Glaubenssatz wie, ich muss gut sein, damit ich geliebt werde. Oder weil da auch eine Angst ist, ich schäme mich davor. Ich schäme mich davor, dass du, weil wenn das stimmt, was du sagst, dann bin ich ein ganz furchtbarer Mensch. Das kann ich mit mir nicht zusammenbringen. Und da braucht es ganz viel Fingerspitzengefühl, aber das ist möglich. So, hey, was würde ich machen, wäre mein Partner nicht reflektiert? Ich glaube, was ich erstmal sagen würde, ist, okay, wir machen mal eine Pause. So, wir sind jetzt in so einem Blame-Game. Du machst mir Vorwürfe, ich mache dir Vorwürfe. Darum geht es gar nicht. So, dann das Zweite ist, ich würde sagen, ich weiß, dass nie deine Intention war, mich zu verletzen. Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist. Um der anderen Person diese Sicherheit zu geben, stopp mal. Es geht nicht darum, zu definieren, ob du jetzt der Bösewicht in meiner Geschichte bist oder nicht. Und da würde ich erstmal gucken, reagiert die Person darauf? Sagt sie, stimmt, nein, das wollte ich nicht. Und ich erlebe ganz oft in dem Moment, wo Paare oder wo eine Person sagt, hey, ich sehe das Positive in dir oder ich habe auch meinen Beitrag dazu geleistet, ich weiß, ich habe das und das gemacht. Dass das viel mehr die Tür dafür öffnet, dass die andere Person sagt, stimmt, ja, ich weiß, meine Intention war und das ist nicht so angekommen. Und das tut mir leid. Wie klingt es für dich? Weil ich merke, du denkst gerade so nach.
Ich habe mich nur gerade sehr wiedergefunden, sozusagen, in dem, weil du gerade gesagt hast, mit dem, die Person hat Angst, wenn sie selber nicht, also ich sage immer so salopp gesagt, mein Ex war auch jemand, der ist so dieser typische Gutmensch, ne? Und für den war das halt ganz, also der konnte auch in dem Sinne keine Fehler zugeben, weil das hätte halt sein Selbstbild zerstört, ne? Und da hat er so Angst davor gehabt. Aber ich meine, das finde ich halt eben so schwierig, weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich befasse mich mit diesen Themen, ne? Ich kenne mich mit der menschlichen Psyche aus, ne? Ich kann sowas reflektieren und verstehen, okay, der hat jetzt, ne? Aber ich muss ja dann für meinen Partner noch mehr, weißt du, so und da reingehen und sagen, okay, und ne? Und das. Und es ist ja eine Partnerschaft, die sollte ja auch irgendwo ausgewogen, sage ich mal, sein. Und deswegen ist halt, ne, die Frage, wie viel muss man selber gehen, Verständnis haben, ne? Und wie, also natürlich, das kommt ja auch mal drauf an, wo man hin will. Und natürlich will jeder erstmal seine Beziehung auch retten. Aber ich glaube, oder die Frage hat auch ein bisschen darauf hingezielt, ne, wann weiß ich, okay, da komme ich nicht weiter.
Was mir geholfen hat, und das bin ich ein bisschen privater, weil ich kenne dieses, ich will gut sein. Ich glaube, jede Person, die dieses, ich bin sehr angepasst hat, oder dieses, ich bin für andere da, oder ich muss mich um andere kümmern. Ich glaube, wir alle kennen diesen Gedanken, dass wir gut sein müssen, weil wir da dann liebenswert sind. Und das war ein Teil meiner persönlichen Heilung zu akzeptieren, dass ich erstens in der Geschichte einer anderen Person auch mal der Bösewicht bin. Und auch, dass ich mit den Sachen, die ich wirklich gut meine, oder die meine Stärken sind, andere verletze. Nicht, weil ich das will. Nicht, weil ich irgendwem auf der Welt Schmerzen zufügen möchte, sondern weil das ganz unterschiedliche Gründe hat. Ich war mal mit einer Freundin im Urlaub und irgendwann hat die ganz, ganz bitterlich geweint, weil sie das Gefühl hatte, wenn wir uns unterhalten haben mit anderen Leuten, haben die anderen Leute mir die Aufmerksamkeit gegeben. Das habe ich nicht böse gemacht. Das war nicht, dass ich mich nach vorne stelle und meine Geschichten erzähle. Meine Intention war nie, nie, nie das. Und trotzdem kann ich verstehen, und selbst wenn ich nicht das Gefühl hatte, selbst wenn ich sage, nee, ich hatte das Gefühl, die haben dich genauso gesehen wie mich. Selbst wenn ich diese Wahrnehmung hatte und nicht diese Intention, kann ich mich in sie hineinversetzen und sagen, stimmt, das ist verletzend. Es ist verletzend, wenn man zu viert so sitzt und eine Person nimmt den Raum ein. Und das so zu integrieren, war ein Schritt.
Aber das ist ja deine Stärke sozusagen, dass du diese Empathie hast. Und die habe ich zum Beispiel eben auch. Und ich glaube eben auch viele, viele, viele meiner Hörer, dass wir uns immer in den anderen hineinversetzen können. Also das ist bei mir zum Beispiel so. Deswegen bin ich auch selten irgendwie sauer auf jemanden oder also wenn dann nicht lange, weil sobald ich den anderen verstehe, mich da reinversetze, dann kann ich alle, dann analysiere ich, wo kommt das her, wie was, warum hat die Person jetzt so gehandelt, wie hat sich das für den angefühlt und dann ist für mich so, ah, ja, okay, klar, check ich und dann kann ich damit umgehen. Ne? Aber eben, es gibt ja auch Menschen, die das einfach nicht können. Ne? Und wenn, was macht man, wenn man selber so ein Mensch ist, aber im Gegenüber, also in seinem Partner, jemand hat, der das eben nicht macht, auf der anderen Seite, ne? Der einfach nur sozusagen verurteilt, sagt, nee, du bist aber nicht richtig, ich bin richtig, alles, was du machst, ist falsch, was ich mache, ist richtig, egal wie du es ausdrückst und erklärst und tust, ne?
Ich glaube, wenn ich wirklich an diesem Punkt wäre, dass ich merke, weil, und ich muss auch sagen, ich hatte ja Glück, ich hatte eine Freundin, die mir das sehr, also die mir das ohne Vorwürfe gesagt hat, die da auch ganz, ganz achtsam mit mir war, um mir das auszu, also um mir das so mitzugeben. Aber wenn ich wirklich merken würde, da ist jemand und dem ist so egal, wie es mir geht. Und egal, wie sehr ich auf Fingerspitzen laufe, also auf Eierschalen laufe, um das anderen Person zu erklären, an irgendeiner Stelle muss ich sagen, ist das nicht mehr mein Job. Und das ist okay zu sagen, du, I've tried, aber es ist nicht meine Aufgabe, zu Hause die Therapeutin zu sein.
Genau das meinte ich, ne?
Und
Das
das ist absolut in Ordnung. So, wenn ich wirklich merke, die andere Person hat da kein Interesse, was daran zu ändern. Aber sie sieht auch nicht den Schmerz, den sie mir damit zufügt. Und sie sieht auch nicht das Positive dahinter. Ich meine, die meisten, nicht alle, aber ein Großteil ist eben trotzdem so heterosexuelle Beziehungen. Und ich glaube, viele Frauen vergessen, dass sie das Leben von Männern so viel leichter machen. Also wenn ich mir Statistiken anschaue, dann sind die unglücklich, dann sind die glücklichsten Single-Frauen und Männer in Beziehungen.
Nochmal?
Wenn du die so anschaust, wer ist eigentlich am allerglücklichsten? Dann sind es Single-Frauen, Frauen, die alleine sind und Männer in
Oder Männer
Beziehung.
in Beziehung.
Oder Männer
Oh,
in Beziehung.
okay. Krass.
Das ist eigentlich krass. Und
Ja,
umgekehrt,
ist interessant.
also wirklich am schlimmsten haben es Frauen in Beziehungen mit Kindern, weil die sich da komplett aufgeben müssen. Und das sage ich nicht, damit man die wieder Kinder bekommt oder sagt, oh Gott, die Armen oder in so ein falsches Mitgefühl, als vielmehr mit. Es ist so ein Privileg, mit jemandem zusammen zu sein, der sich darum bemüht, dass es dir gut geht. Das ist ein Geschenk. Du hast, niemand auf der Welt hat einen Anspruch darauf, dass du deine Liebe mit der anderen Person teilst. Das ist, du bist ein Geschenk. Und wenn die andere Person da nicht zumindest das bare minimum tut, dann ist es okay zu gehen, weil es wird dir wahrscheinlich besser gehen ohne die Person. Weil du all die Liebe, die du momentan der anderen Person gibst, der dir gibst. Und das sage ich, weißt du, ich bin Paartherapeutin. Natürlich will ich erstmal das Paar oder gehe erstmal mit Paaren mit und habe auch so ein romantisches Bild von Beziehungen. Aber es ist nicht die Aufgabe von irgendwem, der Therapeut, die Therapeutin von der anderen Person, langfristig zu sein.
Ja, hundertprozentig. Und ich glaube, der eben das, du hast ja gerade gesagt, ne, das Minimum. Und ich glaube eben auch zu dieser Aussage, das habe ich ja nicht absichtlich gemacht. Ne? Ich glaube, wir alle wollen, also ne, wir werden ja nicht mit irgendeinem Gen auf die Welt gebracht oder kommen auf die Welt mit irgendeinem Gen, das irgendwie böse ist. Ne? Also alles passiert ja. Weil aus, ne, meistens eben aus Selbstschutz oder aus eben eigenen Verletzungen heraus, ne, hurt people, hurt people. So, das ist einfach so. Also diese Aussage auch von deinem Gegenüber, das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht, deswegen ist es ja nicht schlimm. Das finde ich eigentlich so das Schlimmste, weil das zeigt ja, dass die Person nicht sieht oder einen wie nicht hört oder ja, einen nicht sieht, nicht hört, nicht fühlt. Ne? Also die ist einfach total disconnected, die ist so in ihren eigenen Schutzmechanismus gefangen, dass sie nicht in die Empathie gehen kann, sagen, okay, obwohl ich es nicht absichtlich gemacht habe und keine schlechte Intention dazu, dann habe ich trotzdem in der Person mit meinem Verhalten das ausgelöst, ja, und da geht es nicht um, ich habe was falsch gemacht oder richtig gemacht oder du bist schuld, ich bin schuld, sondern um was geht's? Es geht darum, dass wir da jemanden haben, den wir lieben und nicht wollen, dass dass der Person schlecht geht, ne? Und dann kann man ja über alles reden und Lösungen finden, Kompromisse finden, neue Sachen ausprobieren, ne? Also gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber um diese Möglichkeiten möglich zu machen in der Beziehung, ist es eben, ich finde, die Grundvoraussetzung, dass der andere den Schmerz, den man fühlt, anerkennt, oder?
Weil man erst durch diese Anerkennung auch heilen kann.
Ja.
Und das ist ja eigentlich etwas, was wir wollen. Wir wollen uns auf die, wir wollen eine andere Person, also wir heilen ja nicht nur, damit unsere Trigger weniger werden, sondern damit wir mit jemandem lieb sein können, dass wir auf jemanden, uns auf jemanden verlassen können, dass wir uns da sexuell fallen lassen können. Weil das ist oft der Nachteil, wenn ich merke, ich kann mit dir nicht darüber reden, was mich verletzt hat. Aber du hast nur, selbst wenn du keine Absicht hattest, aber du änderst da nichts, so, du hast kein Gehör für mich, dann werde ich mich auf vielen Ebenen zurückziehen. Nach und nach und nach und nach und nach, bis dann nichts mehr da ist. Und das Schlimme ist dann, dass du vielleicht merkst, oh, ich ziehe mich zurück und das nimmst du als persönlichen Angriff wahr, merkst aber nicht, oh, ich habe irgendwo nicht hingehört, dass sie was, dass da jemand, dass ich jemanden verletze mit meinem Verhalten.
Ja, also es bedarf viel Achtsamkeit,
Ja.
viel Selbstreflexion und auch ein gesundes Maß an Empathie, glaube ich, wenn man gesunde Beziehungen führen möchte.
Aber weißt du was? Es gibt eine Studie, ich mag die eigentlich ganz gern. Die ist nicht so groß, aber trotzdem so groß, dass man da spannend. Es gab so zwei Runden. In der ersten Runde ging es darum, dass man einfach nur geschaut hat, wie schnell konnten Männer wie Frauen die Emotionen von Menschen zuordnen. Und in diesem ersten Durchlauf war es so, dass es gab ein paar Frauen, die waren wirklich exponentiell richtig, richtig gut. Und es gab viele Männer, die waren überhaupt nicht gut. In der zweiten Runde hat man gesagt, umso schneller man es herausfindet, desto mehr Geld bekommt man. Also es gab dann quasi so einen kleinen Gewinn.
Kann ich mir jetzt denken, was kommt?
Ja, hast du eine Idee, was dann kommt? Willst du es selber sagen?
Ja, dann waren die Männer auf jeden Fall weiter vorne mit dabei, oder?
Genau, also diese sehr, sehr guten Frauen waren immer noch sehr, sehr gut, aber plötzlich waren die Männer gar nicht mehr so schlecht. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. So, wir sind in einer Gesellschaft, da wird bei Männern Empathie erstmal nicht als wahnsinnig wichtiges Gut oder wurde. Ich glaube, das ändert sich inzwischen, Gott sei Dank. Aber es braucht dafür, also es ist nicht unmöglich.
Ja, definitiv. Und es gibt auch viele Männer. Also ich bin mittlerweile in einer neuen Partnerschaft und da erlebe ich jetzt zum Beispiel genau das Gegenteil. Also jemand, der sehr gefühlsbetont ist und auch sehr empathisch ist, sehr bei mir auch ist, ne, oder für mich mitdenkt oder sowas, und sowas kenne ich gar nicht, ne? Also ich so nicht mal, also auch in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin oder sowas, ich kenne das gar nicht so. Fürsorge so richtig, ne? Das so, ich musste immer mein eigenes Ding machen und deswegen in meiner letzten Partnerschaft habe ich auch immer mein eigenes Ding gemacht und war die irgendwie alles geregelt und getan hat. Und das finde ich dann auch so spannend, ne? Weil das habe ich mir eigentlich manifestiert, so ein Partner, weil das wollte ich. Aber es kommt ja dann auch wieder, ne? Dann auf einmal bin ich gefragt, ne? Weil wir können uns ja wünschen, was wir wollen, wir müssen es ja auch annehmen können. Und das finde ich halt dann nochmal so ein ja, ganz spannenden Prozess, ne? Weil man sich dann endlich das bekommt, was man will und merkt, ich kann gar nicht immer das so annehmen, weil in mir noch ganz viele eben dann wieder Glaubenssätze sind, so, nee, mach's alleine, ich brauche deine Hilfe nicht, ne? Ich will meine Unabhängigkeit doch nicht verlieren, ne? Also so, also eben, deswegen Beziehung ist echt, da gibt es so viel Spannendes einfach. Also ich finde es selber so krass spannend, was da in uns passiert und finde es aber halt auch total schön, weil deswegen kam ich jetzt gerade darauf, wenn man darüber reden kann. Und jetzt mit meinem neuen Partner, wir sind beide da so voll da und finden es beide spannend und können halt immer wirklich ausdrücken, was geht gerade in mir vor, ohne einfach immer nur zu agieren, ne? So, boah, ich bin jetzt irgendwie getriggert und jetzt mache ich einfach so, sondern vielleicht mal in, ne, klar, wir sind ja auch Menschen und man im Affekt, klar, passiert auch mal was, aber nicht lange. Und dann gehen wir aber beide immer in die Selbstreflexion und dann sagt der eine, hey, ich habe jetzt gerade so reagiert, glaube ich, weil bla 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 oder so und so. Und dann kommt wieder das Verständnis und dann ist alles wieder gut, ne? Und dann weiß man auch, woran man ist und woran man arbeiten kann. Und ja, also es gibt auch Männer, die das
Aber
auch
es ist anders.
können.
Und ich finde es
Ja.
so, also zum einen, du hast vollkommen recht, es gibt auch Männer, die können das ganz empathisch und die können so da
Ja.
sein und es kann eine andere Erfahrung sein. Und ich finde es einfach auch so cool, dass du sagst, oh, das bringt bei mir erstmal ganz viele Mechanismen, die mein Gehirn sehr, sehr schlau eingebaut hat, im Sinne von, ich habe Angst vor Veränderung. Und das ist normal. Ich habe so, man ist dann erstmal so ein bisschen so, orientierungslos. So, ist das normal? Darf ich es annehmen? Verliere ich da jetzt was? Finde ich das überhaupt noch attraktiv? Und da gehe ich hin, da kann er sehr, sehr kreativ werden mit, also mit Abwertung, warum man jetzt diese positive Veränderung nicht möchte. Wenn man das aber dann sieht und dann aussprechen kann, dann kann man auch, dann bindet, dann schafft das Nähe und Verbindung.
Ja, definitiv. Ja, und ich glaube, bei solchen Themen, ne, das ist ja dann, hat natürlich auch was mit seinem eigenen Selbstwert zu tun, ne? Wenn jetzt da jemand ist, der einem eben, so wie du es eingangs hatten wir das, ne, wenn dir jemand sagt, wie toll du bist und du denkst dir aber, das stimmt doch gar nicht, wenn du das selber von dir nicht denkst, dann kann dir das außen, der Mensch im Außen sagen, was er will. Das kommt ja nicht wirklich bei dir an, ne? Und das entdecke ich jetzt bei mir, ne? Dass ich jetzt merke, oh, so, dass ich so skeptisch bin, ob das, ne, ob ich das überhaupt verdient habe, ne? Das ist dann wieder so mein Thema, aber eben es gibt ja, es gibt immer viel zu lernen und viel zu entdecken und dann eben auch viel zu heilen einfach auch.
Und wie schön, weil allein das, was ihr sagt, gibt dir ja so einen Nährboden dafür, das aus mal zu probieren. So habe ich es vielleicht doch probiert, also verdient. Ich schaue mal, ich schaue einfach mal. Du musst ja die Antwort noch gar nicht sofort haben, aber man kann ja mal so mal kurzes so anziehen, wie so neue Schuhe, wenn man aus den alten so ein bisschen rausgewachsen ist und so, ah, vielleicht passen die ja eigentlich auch. Okay, es ist noch nichts Schlimmes passiert. Er hat jetzt schon vor 2 Minuten gesagt. Aber es ist noch alles okay. Wie
Ja,
schön, ich freue mich
definitiv.
sehr. Und genau so soll es ja
Danke.
sein. Ich, so genau so soll es ja sein, oder?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich habe ja auch nicht, eben, das kommt ja noch dazu, ne? Wenn man 18 Jahre in einer Beziehung ist, hat man ja auch nicht so viele Vergleiche. Ne? Das hat mir ja auch immer gefehlt. Ne? Deswegen ist, glaube ich,
Stimmt.
sind mir viele Dinge halt auch nie aufgefallen, weil ich dachte halt immer, das ist normal. Ne? Also das bin ich eben, und früher habe ich so ganz langjährige Beziehungen immer total romantisiert. Also ich fand alle, ne, wir hatten auch im Freundeskreis, die auch so lange wie wir zusammen waren, und wir beide dann immer, oh, so toll. Ne? Heute bin ich da eher immer skeptisch, wenn ich das höre, weil ich halt auch weiß, wie viele Gefahren da, ne? Wenn man so in den, eben gerade, glaube ich, einfach, wenn man jung zusammenkommt und noch nicht so reflektiert in eine Beziehung geht und so viele eigene Themen da noch mit reinbringt, ohne zu wissen, dass das seine Themen sind, ne? Und sich das da verfängt, dann kann es, ja, ist es bestimmt alles immer gut, so wie es ist und war, ne? Aber es bedarf da auch manchmal, also glaube ich, einfach auch den Sprung da raus, um sich selbst auch ein Update zu verpassen, sage ich mal.
Ich glaube auch, dass so eine lange Beziehung nur das dann nur, also die hat vor allem dann eine Chance, wenn wir uns erlauben, dass immer wieder neue Beziehungen werden, vielleicht mit der gleichen Person, aber das ist dann eine neue Beziehung.
Ja,
Also
genau.
auch die Beziehung, die ihr hattet mit 18, war halt eine ganz andere als mit 20, als mit 25, als mit 30. Und zwar immer mit dem gleichen Gesicht, in Anführungsstrichen, mit den gleichen Augen, die man jetzt schon 3000 Mal gesehen hat. Aber die Dynamik hat sich verändert. Die Person hat sich verändert. Und das ist so ein kleiner Trugschluss. Das ist so eine kleine Fata Morgana.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber eben, das setzt voraus, dass der andere auch kein Standbild macht und die Veränderung eben auch
Mitgeht.
mitgeht. Genau. Ja, mega schön.
Voll schön,
Tut
Julia.
gut, mit dir zu
Ich habe auch eine.
sprechen. Das ist auf jeden Fall auch einen spannenden Beruf, finde ich. Also, weil ich finde das so, ja, spannend einfach, wie solche Dynamiken sind und was die Menschen auch in Beziehung über sich selbst auch lernen können. Ich habe dich
Ich
gerade
hätte jetzt auch noch
unterbrochen,
voll
sorry.
Lust, mit dir noch 3 Stunden zu reden über Beziehungen, weil das so ein cool, auch ein cooles Thema ist, weil man sich da wirklich nochmal selber reflektieren kann. Was habe ich da
Ja.
gelernt? Was habe ich da für mich mitgenommen? Was passt auch nicht mehr? Was ist für mich der neue Standard, wenn ich mich selber liebe? Was bedeutet das? Ja, dass ich einen Partner habe, der zumindest mal empathisch ist.
Ja, Grundvoraussetzung. Und sag mal, in deinem Buch oder für was würdest du sagen, für wen ist dein Buch?
Also, ich glaube, für all diejenigen, die sagen, ich will in dieser Beziehung gemeinsam heilen. Ich bin so reflektiert, dass ich mir anschauen kann, wie trage ich dazu auch unterbewusst bei? Oder auch, mir fällt gerade ein, so eine Kollegin, die also jetzt Psychotherapeutin ist, nicht Paartherapeutin, und die ist auch ganz lange mit ihrem Partner zusammen. Und das war ein riesiges Kompliment, als sie mir erzählt hat, weißt du, mein Partner und ich, wir schauen uns jetzt die Sachen gemeinsam an. Wir lesen das Bild immer so ein, zwei Seiten. Und neulich haben wir so eine Seite übers Gaslighting gelesen. Und dann ist da so ein Fallbeispiel. Und dann liest er das so vor. Und dann schaut er sie an und sagt, ich mache das auch manchmal. Und sie so, ja. Und er so, ah, ist ja doof. Und da ist so ein Veränderungsprozess angegangen. Und das fand ich total schön. Also für
Also
all
kann man
die,
das Buch auch
man kann es
zusammenlesen,
auch
ja.
zusammenlesen. Für all
Ist es
diejenigen,
besser zusammenzulesen oder einzeln? Was würdest du sagen?
ich meine, prinzipiell ist es, glaube ich, schön, wenn man einfach sowas gemeinsam lesen kann. Das ist auch ein Privileg, wenn das Gegenüber da offen ist für und sagt, ja, stimmt, wir sind jetzt ein Jahr, 2 Jahre, 2 Jahrzehnte zusammen, lass uns was ändern. Aber ich glaube, es ist auch genauso schön, das alleine zu lesen. Nur das fand ich tatsächlich als Impuls ganz schön. So, ah, das ist eigentlich eine sanfte Art und Weise, mit jemandem zu wachsen und sich selber eben bewusster zu werden, als auch den Raum zu haben, da gemeinsam darüber zu sprechen. So ein bisschen wie so eine kleine Brücke, so ein Buch als Brücke woanders hin.
Ja, mega, mega schön. Ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Shownotes für alle Hörer. Und sag auch gerne nochmal, du bist ja auch bei Instagram aktiv, sag auch gerne mal da, wie meine Hörer dich zu dir finden
Sehr, sehr
können.
gerne. Also, das Buch heißt Wieder Herz gestellt. Und bei Instagram heiße ich Dr., also Dr. Sharon Brehm. Sharonbrehm.
Schön. Genau, das
Genau.
verlinke ich aber auch nochmal. Dann kann man über den Link sofort auf deine Seite finden. Ich bin mir sicher, dass sehr viele meiner Hörer ganz neugierig sind. Da teilst du ja auch Impulse bei Instagram. Und ja, wie gesagt, das Buch würdest du sagen, vielleicht noch als letzte Frage, das Buch sollte man vielleicht auch lesen, wenn gerade alles gut ist? Damit nicht alles irgendwann mal kippt? Oder ist das erst so, ich bin in einer Krise und jetzt nehme ich mir das Buch vor?
Ich meine, selbst gerade wenn alles gut ist, finde ich, ist das ein wunderbarer Boden für Veränderung. Oder? Also, ich meine, du kennst es ja selber, wenn ich was verändern will, nehmen wir an, ich will meine Beziehung zum Essen verändern und bin bei dir im Coaching. Das ist schon mal leichter, wenn ich nebenbei nicht noch 15 andere Baustellen habe. Wenn ich jetzt noch meine Mutter pflegen muss und keine Ahnung, mein Kind fällt fast von der Schule, weil es sich so aufmüpfig und finanzielle Probleme. Dann noch zu sagen, jetzt die Persönlichkeitsentwicklung ist manchmal happig. Es ist ein bisschen leichter, wenn sowieso gerade alles in Anführungsstrichen gut ist.
Ja, und deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt, weil ich glaube eben, umso präventiv wir uns mit solchen Dingen befassen, umso, also eben können wir
Ja.
präventiv vielleicht auch manche Sachen schon vermeiden, weil wir ein Bewusstsein dafür entwickelt haben.
Und ich sag, also ich bin das auch, es fühlt sich noch nicht so lange an, aber jetzt auch echt lange mit meinem Partner zusammen. Und es hat mich ein Kollege gefragt, wie ist es eigentlich mit der Paartherapeutin zusammen zu sein? Und was machst du anders als andere Beziehungen? Und ich glaube, ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass da keine Verletzungen so hängen bleiben. Also wenn ich gemerkt habe, ich habe was gemacht, was hinter dem ich eigentlich nicht stehe, was eigentlich verletzend ist. Wenn ich mich in die andere, auch wenn ich da eine andere Person Intention dahinter hatte, ich übernehme dafür Verantwortung. Ich gehe dann zu meinem Partner hin und sage, hey, weißt du, heute Morgen, das, was ich gemacht habe, war suboptimal. Das tut mir leid, ich wollte dich damit nicht verletzen. Und dann schaue ich halt für mich, wie ich es verändern kann. Ob ich es dann tappe, ob ich selber zu meiner Therapeutin gehe, ob ich dazu journal, das, ob ich wieder Shadowwork mache. Und deswegen, glaube ich, fühlt sich die Beziehung auch bis heute wahnsinnig schön und verliebt an. Ja.
Ja. Mega, vielen, vielen, vielen Dank, Sharon, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke dir, Julia. Es ist so ein Geschenk, mit dir hier sprechen zu dürfen, zu deiner Art, deinen Fragen, auch dass du so deine Perspektive, deine Erfahrungen teilst. Danke, 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 danke. Es war wirklich schön. Ich habe mich sehr gefreut. Da ist ganz viel, was ich merke bei dir, ist wirklich eine schöne Klarheit. Auch wie soll ich das sagen, so ein Talent, so einen 360-Grad-Blick zu haben, der sowohl das Schöne als auch dann das Herausfordernde sieht und es aber trotzdem mit so einer Freundlichkeit und Liebevolligkeit, ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine, rüberzubringen. Wirklich, wirklich schön. Danke dir, Julia.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sharon für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung hinterlässt, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ja, natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und dann nochmal zum Schluss der kleine Reminder. Am 18.12. halte ich wieder meinen Wunder-Workshop, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Anmelden kannst du dich über den Link in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt. Auch da manifestieren wir jeden Tag gemeinsam. Ihr bekommt immer täglich Affirmationen von mir in meiner Story für den Morgen, für den Abend, kleine Coaching-Impulse und natürlich auch motivierende Reels und Posts und alles, was euch dabei unterstützt, euch von emotionalem Essen zu befreien. Genau, also ihr findet mich unter julia-scheincoaching und ich freue mich sehr, wenn ihr mich da besuchen kommt. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf Sonntag oder nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.